Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Dr. Christian Gogoll, Facharzt für Pneumologie, zum Thema Post- und Long-Covid.
Herr Gogoll, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, dass Sie sich Zeit genommen haben, so kurz vor Weihnachten. Sie haben, finde ich, eine sehr spannende Geschichte. Wir wollen heute sprechen über Long-Covid. Das ist ja ein Thema, das in aller Munde ist und viele Menschen betroffen hat. Sie sind selber Pneumologe, Sie sind selber Arzt und deswegen finde ich es doppelt spannend, mit Ihnen zu sprechen. Haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen, insbesondere was so Ihre berufliche Karriere betrifft?
Ja, guten Abend erstmal oder hallo. Ich bin Christian Gogoll, ich bin Internist und Pneumologe. Ich habe viel gemacht in meinem Berufsleben. Ich habe Rettungsstelle geleitet, ich bin Intensivmedizin erfahren. Zuletzt habe ich in der Klinik gearbeitet und habe dann einen kleinen Bereich Pneumologie geleitet. Und das war nach einem längeren anderen stationären Arbeitsumfeld, wo ich eben sehr viel gemacht habe und dachte, ich könnte mich neu orientieren und neu auch abgrenzen, um nicht zu viel zu machen. Dann kam Corona dazu. Wir hatten eine Corona-Station, da war ich eine kleine Beatmungseinheit dabei, gemeinsam mit der Intensivmedizin. Und Corona war dann plötzlich der Tagesinhalt. Das fing an ja mit dieser ersten Welle. Bin in Berlin tätig und dort einen der ersten Patienten aus der Trompete, das war so ein Club, wo sich unheimlich viele Leute angesteckt haben, in der Klinik gesehen, das war ein Schöneberg, also reines Versorgungskrankenhaus, und quer rasch bei der Arbeit gesehen, dass natürlich sehr schwer kranke Patienten plötzlich auf uns zukommen und haben in der Nachsorge, das hat das Krankenhaus damals auch angeboten, schon festgestellt, dass die Patienten sich auffällig wenig nur von dieser Schwere der Erkrankung erholen. Also im Krankenhaus sind ja nur diejenigen gelandet, die letztlich schwer Atemnot hatten, sauerstoffbedürftig waren. Davon sind bei weitem nicht alle Patienten etwa beatmet worden, sondern wir wussten ja rasch, dass wir akut auch behandeln können durch Sauerstoffgabe und eben Kortisongabe, dass diese Folgen, akuten Folgen der Lungenentzündung gut zu überstehen sind und nur wenige Patienten letztlich sind aus diesem Umfeld beatmungspflichtig geworden. Aber aus denjenigen, die stationär gewesen sind, Sauerstoff bekommen haben und eben akut versorgt worden sind, sind einige dann danach eben in der Nachsorge gewesen und hatten sich vorgestellt mit Schwäche und wie auch immer anhaltender Atemnot, also mit der ganzen Vielzahl an Beschwerden, die wir in der Pneumologie, also in der Lungenheilkunde eigentlich kennen, aber die wir so in der Form gar nicht kennen. Also es gab sicherlich immer Virus-Lungenentzündung, aber es war anders als bei den Grippe-Lungenentzündungen oder Grippe-Epidemie. Und dann ist gekommen, dass ich mich, das war eigentlich erwartet, weil viele andere der Kollegen auch schon krank waren, insbesondere Pflegepersonal hatte sich dann angesteckt, entweder privat oder beruflich, mich jetzt bei der Arbeit dann erwischt. Ich wüsste auch ziemlich genau die Umgebung, in der ich mich angesteckt habe. Und letztlich war ich Ende letzten Jahres, also jetzt vor ungefähr einem Jahr, einer auch derjenigen der ersten mit in einem Krankenhaus, die geimpft worden sind. Damals dann mit dem BioNTech-Impfstoff und 30. Dezember und 5.1. war mein PCR-Test positiv. CT-Wert war 7, also extreme Viruslast und bin dann selbst erkrankt. Wobei ich nach wie vor überrascht gewesen bin, wie dieser Krankheitsverlauf ist von dem Covid-19. Bei mir war das so, dass ich so eine Art Grippebeschwerden hatte. Und vom 5., das weiß ich noch ziemlich genau, dachte ich so, ja, ich bin ja geimpft, ich bin ansonsten gesund. Ich habe das bislang ein Jahr lang überstanden und habe die vielen, vielen Patienten dort in dem Krankenhaus gesehen. Wer weiß, was für eine Immunschutz ich habe. Jedenfalls hat es mich am 13. dann so erwischt, dass ich selbst einen Rettungswagen rufen musste und eben ins Krankenhaus gefahren wurde und dann dort beatmet worden bin. Ich war 4 Wochen im Krankenhaus, davon 3 Wochen auf der Intensivstation. Bin dort halt beatmet worden, versorgt worden und bin danach dann letztlich in der Rehabilitation entlassen worden, die ja letztlich eine Mischung aus Anschlussheilbehandlung war, wegen eben der Folgen der Intensivbehandlung und andererseits eben auch schon den Anspruch hatte, eventuelle Folgen der Coronavirus-Infektion zu mildern. So war das mit mir.
Und ja, Sie waren also wirklich schwer krank, offensichtlich. Mhm. Und auch heute ist es so, dass Sie noch von den Folgen der Corona-Erkrankung, dass Sie immer noch von den Folgen unter den Folgen leiden, sozusagen.
Genau. Die Frage war ja, also wie geht's mir jetzt? Wie geht's mir heute? Das Ganze ist jetzt ja ein Jahr her.
Ja.
In der Zwischenzeit bin ich durch ein ganz schönes Jammertal gegangen. Ich bin aus dem Krankenhaus letztlich für Belastung sauerstoffbedürftig entlassen worden. Ich bin zur Reha gegangen und konnte mich überhaupt nicht rühren. Ich konnte gar nicht eine Treppe steigen, also nicht eine Etage, sondern eine Treppenstufe. Das konnte ich machen. Dann war ich halt platt, sage ich jetzt mal so salopp. Irgendwie, ich habe gar keine Luft bekommen, war dann rasch erschöpft. Und nach der Reha-Maßnahme bin ich ja nach Hause entlassen worden, unter der Maßgabe eben jetzt wieder mit der Arbeit anzufangen. Das war ausgeschlossen, weil ich irgendwie überhaupt nicht belastbar war. Das ging dann so peu à peu mäßig besser. Aber zurückgeblieben ist eine ausgesprochene rasche Erschöpfbarkeit und eine schlechte Belastbarkeit. Bei mir war ganz im Vordergrund Atemnot und wie gesagt, diese Erschöpfbarkeit. Ich nenne das mal Erschöpfbarkeit. Das hört sich so komisch an irgendwie, aber es beschreibt das eigentlich am besten. Es war für mich so, ich durfte nach dem Krankenhausaufenthalt, ich hatte da während des Krankenhausaufenthalts irgendwas war, ich sollte jedenfalls nicht Auto fahren und hat dann gesagt, gut, dann gehe ich zu Fuß und ich habe ja nicht so weit und oder fahre mit dem Fahrrad, zu Fuß war ausgeschlossen. Und mit dem Fahrrad habe ich dann festgestellt, ist auch ausgeschlossen. Ich dachte, man rollt da eigentlich nur und stößt sich immer so ab irgendwie mit den Pedalen, aber überhaupt nicht, gar nicht. Das war mein Arbeitsweg, den wusste ich dann. Das sind so 2 Kilometer, also Krankenhausarbeiten war ausgeschlossen für mich, weil ich, also die Intensivstationsvisiten und so, das ging gar nicht. Oder da arbeiten Rufbereitschaften. Der Arbeitgeber hatte mir dann angeboten, ja, irgendwie so eine Reintegration oder eben arbeiten in einem Versorgungszentrum. Und da habe ich gesagt, okay, ich weiß ja überhaupt nicht, wann es überhaupt mal besser wird. Und dann würde ich eben im Versorgungszentrum arbeiten. Und dann allein die kurze Strecke dahin, das sind 2 Kilometer, zu Fuß gehen, ausgeschlossen. Da wäre ich total außer Puste gewesen, wenn ich da angekommen wäre und dann nur eine Etage Treppen steigen. Das wäre nach Reha-Maßnahmen überhaupt nicht gegangen. Und jedenfalls die Fahrradstrecke ging dann auch nicht. Ich gesagt, gut, dann wird das ein bisschen noch verschoben mit dem Start wieder in das Berufsleben. Und als es dann irgendwie so leidlich ging, habe ich das gestartet. Das war natürlich irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Jedenfalls, das ging so von der Belastbarkeit, aber das war die Hauptbeschwerde. Ich hatte zu überhaupt gar keinen Zeitpunkt irgendwie Geruchsstörung oder sowas, was auch viele hatten, zumindest bei mir bei der Rehabilitationsmaßnahme. Und ich hatte auch keine Bewegungsstörung. Was ich immer noch habe, ist so ein Kribbeln in der einen Hand und in dem anderen Bein. Aber das kommt wahrscheinlich durch Lagerungsprobleme während der Intensivstationszeit. Und das ist besser geworden. Aber bis heute habe ich immer noch mangelnde Belastbarkeit. Also wenn ich etwas machen muss, was anstrengend ist, das können ganz putzige Sachen sein. Das kann etwas sein, wo ich mich wirklich stark konzentrieren muss. Oder das etwas, was eine körperliche Belastung sein kann, das kommt auch aus dem heiteren Himmel, habe ich eine deutliche Erschöpfung. Also es ist so, das könnte ich mich eigentlich hinlegen und müsste dann wirklich ein, zwei Stunden ruhen, damit ich mich davon erhole. Was so eine ganze Weile gewesen ist, sind so Konzentrationsstörungen. Das war im Alltag, sagen wir mal jetzt, nicht so, dass ich nicht als Arzt hätte arbeiten können, aber dass ich mir vieles habe aufschreiben müssen, was ich vorher niemals hätte machen müssen. Also so eine To-Do-Liste, das wäre vorher in meinem Arbeitsumfeld ausgeschlossen gewesen, dass ich sowas mache. Das war aber die Möglichkeit, mit der ich das gut habe meistern können. Und was bis heute auch immer noch geblieben ist, ist so, dass ab und zu mir mal das Wort fehlt, was ich sagen möchte. Das ist jetzt nicht so, wie man das vorher hat, so, oder das kennt ja jeder aus dem Alltag, dass man irgendwie fehlt einem plötzlich genau das Wort, was man sagen möchte. Aber es fehlt tatsächlich der Gedanke, an dem man gerade gewesen ist. So würde ich das mal beschreiben. Und durch die Rehabilitationsmaßnahme hat sich das erstmal nur so stabilisiert. Wahrscheinlich hat sich eher stabilisiert die Akutphase, dieser Verlust an Geländegängigkeit durch die Intensivmaßnahme, durch die Beatmung und durch diese furchtbare Infektion oder durch diese Entzündungsreaktion, die man ja hat. Wahrscheinlich ist es das. Und das, was mir jetzt, was der Atemnotaspekt, das war auch noch so ganz beeindruckend, was mir davon am meisten in der letzten Zeit geholfen hat, ist Atemgymnastik.
Ja. Ich wollte das gerade fragen, was haben die mit Ihnen in der Reha gemacht? Also
bei der Reha ist, vorgesehen waren 4 Wochen Reha, es wurden dann, ich glaube, 5,5 Wochen daraus, das ist nochmal verlängert worden. Bei der Reha gemacht worden ist, also erstmal war das so ganz bizarr, würde ich mal sagen, da bin ich angekommen und dachte, was habe ich hier eigentlich zu verlieren oder was habe ich hier zu gewinnen? Das sind ja lauter Leute, die laufen ja so rum wie die Zombies, die können sich überhaupt nicht bewegen, Treppen steigen geht nicht und haha, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dann wie so durch so einen Hoteleingang in so einer Lobby, dachte ich, jetzt werde ich da erstmal in Empfang genommen und jetzt beginnt da die Heilung. Vollkommen ausgeschlossen. Ich habe da nach den ersten 10 Minuten gemerkt, ich war wahrscheinlich von allen, die da sind, der Schlechteste. Die anderen waren noch gar nicht intensivstationspflichtig viele, sondern viele waren aus der ersten Corona-Welle und hatten schon die zweite Reha-Maßnahme. Und das Ganze hat dann gestartet mit einer Erfassung der Belastbarkeit. Und dann ging es zu so Ausdauertraining. Das war das eine. Und das andere war Atemgymnastik. Und das dritte war Verarbeitung der seelischen Belastung. Also Ruhe finden war das eine. Und das nächste Thema dabei ist dann noch eine psychologische Verarbeitung dieses ganzen Traumas, was man über die Intensivstation oder diese, ja, dass da Mitpatienten eben auch verstorben sind. Bei mir war das nun so, was da zu verarbeiten ist, dass man das hinbekommt. Und dann war ein Anteil noch gesundes Leben. Da habe ich jetzt so nicht viel gelernt. Und bei dem Belastungstraining, das fand ich so erschütternd erstmal, das war natürlich herzfrequenzgesteuert, das Ganze. Und da war so die Belastungsstufe, mit der ich angefangen hatte, 15 Watt oder 20 Watt, das ist gar nichts, ja. Das ist in einem normalen Belastungstraining, das heißt ja Unloaded Cycling bei der Ergometrie. Das war für mich aber schon zu anstrengend. Da habe ich wahnsinniges Herzrasen bekommen. Das gibt es ja, das heißt ja posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom. Das gibt es beim Lagewechsel, das gibt es bei minimaler Anstrengung. Das legt man da hin und Herzrasen hoch 10. Da ist natürlich die Durchblutung am Kopf auch komisch. Und dann kommt es zu diesem sogenannten Brain Fog, wo man gar nicht mehr weiß, was los ist. Und man denkt, gleich geht's los mit gestürzt vom Fahrrad. Das war bei mir zum Glück nicht so. Und über diese 4 Wochen und wurde das dann langsam intensiviert, die Belastung. Und das heißt jetzt nicht, dass da eine Belastung rausgekommen ist, wie es zur normalen Ergometrie ist, sondern die höchste Last, die ich geschafft hatte, waren dann 100 Watt. Auch das ist eigentlich gar nichts. Das muss man mal so für sich selbst erstmal feststellen.
Ja. Wie ist denn der Status quo aktuell? Also Sie sind ja wieder berufstätig, ja. Aber Sie sind natürlich nicht in den Bereich zurückgekehrt, wo Sie vorher waren. Wie ist Ihre Belastbarkeit jetzt so beruflich? Wie viele Stunden können Sie arbeiten?
Also ich arbeite so, das ist eigentlich eine volle Arbeitsstelle, die ich habe, also 40 Stunden in der Woche. Ich habe so 5,5 Stunden Sprechstunde, dann brauche ich aber auch eine Pause und habe so Papierkram, den ja jeder auch irgendwie erledigen muss. Und das ist ja so irgendwas dokumentieren im Computer, das ist, kann ich mir so viel Zeit lassen, wie ich brauche. So viel ist das jetzt in der Sprechstunde auch nicht, was da zu dokumentieren ist. Und bewege mich mit dem Fahrrad von meiner Wohnung zur Arbeit. Das sind 2 Kilometer mit dem Fahrrad. Den allerersten Tag musste ich einen Rettungswagen rufen, weil ich auch wieder keine Luft bekommen hatte. Und ich dachte, ich breche zusammen. Aber mittlerweile geht das in einem Zug und es geht auch immer besser. Das ist auch so, dass ich da unterwegs, auch wenn das so eine kurze Strecke ist, da ist so ein Supermarkt, dass ich da noch einkaufen gehen kann. Und so funktioniert das in so einem Alltag. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, gestern war ich zum Beispiel bei IKEA, weil ich dachte, ich muss da unbedingt was kaufen. Das war, sagen wir mal, das ging, aber das ist sowieso anstrengend, würde ich mal von mir aus sagen. Das ist auch am Nachmittag vor Weihnachten sicherlich nicht die beste Idee, dahin zu gehen. Aber da habe ich noch so ein bisschen, sagen wir mal, da muss noch ein bisschen geübt werden, bis ich das besser kann. Aber das ist so das, was ich machen kann. Und was ich auch machen kann mittlerweile, ich trainiere so ein bisschen Treppensteigen für meine körperliche Belastbarkeit, weil ja auch die Muskeln irgendwie bedient werden wollen. Und da in dem Ärztehaus, in dem die Praxis, meine Sprechstunde ist im 1. Stock, gehe ich ab und zu nochmal in 4. Stock. Das funktioniert mittlerweile auch. Also bin eigentlich ganz zufrieden, muss man so sagen. Ich weiß, ich habe eine sehr schwere Infektionserkrankung. Ich weiß, das dauert alles so ein bisschen, bis sich das wieder gibt. Also jeder Intensivstationsaufenthalt macht das. Eine Coronavirus-Infektion hat nochmal so ein paar Besonderheiten, was diese Verarbeitung der Erkrankung angeht und Langfristigkeit der Erkrankung angeht. Das ist jetzt 1 Jahr. Ich finde das jetzt so, irgendwann müsste es jetzt mal besser werden. Es ist aber tatsächlich auch sehr viel besser geworden. Ich bin ja fast verstorben, muss man ja so mal sagen, und habe da Glück gehabt, dass ich das geschafft habe. Und davon ausgehen kann ich eigentlich, sicher ist da noch so jetzt Hochgebirgswandern, das wäre jetzt noch nicht drin, aber ich denke, mit vernünftigem Training, wie gesagt, im Vordergrund steht jetzt bei mir Atemnot. Noch so ein bisschen fraglich ist noch Herzbeteiligung aus der Akutphase. Da steht noch so Myokarditis, also Herzmuskelentzündung im Raum, was jetzt noch abgeklärt wird, oder Myokardfibrose heißt das dann. Wie gesagt, was soll ich machen? Also was anderes als jetzt trainieren und irgendwie meinen Alltag bestehen, geht ja sowieso nicht. Ja, ich brauche mich nicht zu beschweren. Ich brauche jetzt... Ich habe alles, was ich brauche. Der Aktionsradius muss größer werden. Und dazu, wie gesagt, habe ich im Moment aber noch Physiotherapie.
Ja. Jetzt waren Sie ja beteiligt an den Leitlinien, die es zu Long-Covid gibt. Genau. Und Sie sind jetzt nicht nur an der ärztlichen Leitlinie beteiligt gewesen, sondern auch an der Leitlinie für betroffene Patienten. Das finde ich bemerkenswert, dass es das gibt. Wie ist es dazu gekommen? Und vielleicht können Sie auch nochmal erzählen, so der Entstehungsprozess dieser Leitlinien, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen, dass es für betroffene Patienten auch eine Leitlinie gegeben hat?
Ja, insgesamt bin ich dazu gekommen über einen ganz eigenartigen Weg. Also ich habe aus der Reha-Maßnahme aus versucht, ich bin ja für mich selbst Patient, ich bin ja nicht mein Arzt, ich bin ja Patient. Und ich möchte mich nicht selbst behandeln. Ich kann das sicherlich beurteilen, was andere mit mir machen, aber im Detail kann ich das gar nicht so entscheiden, weil ich ja, ansonsten neigt man ja auch dazu, etwas zu bagatellisieren oder zu dramatisieren. Ich weiß das für mich selbst nicht und weiß, also psychotherapeutischer Weiterbildung, die ich selbst auch habe, dass man das tunlichst vermeiden sollte und damit man sich nicht überschätzt. Und dann habe ich rumtelefoniert und habe überhaupt gar keine Informationen bekommen. Und dann dachte ich so, da muss es doch irgendein Netzwerk geben. Und ich rufe jetzt mal bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie an oder schreibe da eine E-Mail hin und erkundige mich mal, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Und da gab es die Antwort, ja, das wissen wir nicht. Der Herr Professor Kutschulla, der entwickelt gerade eine Leitlinie und der braucht natürlich noch Mitstreiter für diese S1-Leitlinie Long-Covid. Und die DGP hat ja die anderen Leitlinien für die innerklinische Beatmung und diese Beatmungssysteme entworfen und nun jetzt auch eben Post-Covid. Dann dachte ich, na gut, dann finde ich darüber ja gegebenenfalls Ansprechpartner, an wen ich mich eigentlich wenden kann. Und dabei wurde mir klar, dass das gar keiner weiß. Es wusste zu dem Zeitpunkt gar keiner, was eigentlich ist. Also ich spreche jetzt vom Zeitraum so Mitte, Ende Februar, da war ich in der Reha schon, also Mitte, Ende März 2021, also im Monat 14 nach Corona. Ja. Und da gab es in der Klinik ja schon Patienten, die so gesagt haben, hey, irgendwie das mit dem Riechen, das ist aber schon komisch, das wird ja gar nicht besser. Oder ey, ich bin total platt, das wird ja auch nicht besser. Die kannte ich ja schon, die Patienten. Aber wir wussten natürlich auch mal, wir haben gesagt, wir müssen ja an die Hausarzt wenden, was sollen wir denn im Krankenhaus machen? Also irgendwie das Schlimmste ist vorbei. Jedenfalls bin ich so zu dieser Leitlinie gekommen und da saßen dann zum Schluss, glaube ich, 17 Fachgesellschaften drin und haben wie so ein Hexenzirkel in eine große Suppe dort also Spinnenbeine, Schneckenhäuser und so geworfen und haben da drin die Suppe gekocht. Und diese Suppe hieß jetzt S1-Leitlinie. Jede Fachgesellschaft hat so ihren eigenen Part dazu gemacht. Und ich hatte dann zum Ende irgendwie die Frage für mich selbst ja auch, was lerne ich daraus eigentlich für mich selbst? Also als Arzt war mir jetzt plötzlich klar, ja, jede Fachgesellschaft hat also ihre eigenen Ideen, also wie es dazu kommt und was wir jetzt raten, was Impfung angeht nach Corona, also nach überstandener Coronavirus-Infektion und wie das ist mit der Atemnot und was mit den Lungenveränderungen macht. Da hatten wir dann ja auch diesen Part, der pneumologischen Part beigesteuert. Aber die eigentliche Frage war ja unbeantwortet, nämlich an wen aus rein, also für mich selbst, aber auch als für Patienten sprechend, an wen wendet sich jetzt eigentlich der Patient? Und wenn das Gesundheitswesen so funktioniert, wie ich das gelernt habe im Studium und in meiner praktischen Arbeit gesehen habe, müssten die Patienten sich eigentlich an den Hausarzt wenden. Also müsste das eigentlich eine Leitlinie sein der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Und die Hausärzte in der Leitliniengruppe, also die DGAM-Vertreter, die waren da auch so ganz engagiert, aber hatten immer gesagt, naja, das ist irgendwie Niedrigprävalenzbereich, das betrifft ganz wenig Patienten nur. Und dann hatten wir aber aus der Leitliniengruppe heraus gesagt, es kam dann die Frau Professor Scheibenbogen noch dazu und Frau Professor Behrens, also die Fatigue-Leute, kindliches und erwachsene Fatigue und später dann auch noch die Logopäden, dass selbstverständlich die Frage entsteht der Patienten, weil ja die Gruppe der Patienten so groß ist, an wen wende ich mich eigentlich und wo finde ich jetzt eigentlich Hilfe? Und was macht denn jetzt eigentlich der Nervenarzt mit mir oder was übt denn der Psychiater, wenn ich Denkstörungen habe? Was kann ich eigentlich selbst tun, dass es mir besser geht? Und wenn ich zu erwarten habe, dass es mir besser geht, wie kann ich das Ganze denn beschleunigen? Und so ist die Patientenleitlinie entstanden, also aus diesem Input heraus, der mich eigentlich in die S1-Leitlinie geführt hat und die S1-Leitliniengruppe um den Professor Kutschula, konnte ich da auch mit unterstützen, weil mir daran eben gelegen war, dass es auch mal fertig wird. Einmal für das Thema, aus dem ärztlichen Thema heraus, aber natürlich auch aus dem oder diesem eigenen Drive. Muss ich jetzt eigentlich eine Long-Covid-Ambulanz oder was machen die eigentlich mit mir, was der Hausarzt nicht kann? Weil wenn ich jetzt nämlich im Erzgebirge wohne, wo diese hohen Inzidenzen waren in der zweiten Welle, oder wenn ich jetzt aus Leipzig komme und da diese Tausender-Inzidenzen waren oder aus, weiß ich jetzt wo, wo diese hohen Inzidenzen waren, wo ganz klar ist, da gibt es gar nicht so viel Long-Covid-Ambulanzen. Was mache ich, wo finde ich Informationen, wer kümmert sich um mich? Und dann hatte ich vorgeschlagen, in der Leitliniengruppe eben nach genau dem gleichen Prinzip, einer schreibt die Einleitung und die Zusammenfassung, und jeder einzelne Fachbereich, der meint, sich daran jetzt beteiligen zu sollen, schreibt eben eigenes Kapitel. Zum Beispiel die Rentenversicherer. Weil ja die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich anderthalb Jahre lang krankgeschrieben bin? Also was passiert, wenn ich berentet? Oder wer kümmert sich vor allem die Rente auf Zeit? Oder Berufsgenossenschaften haben einen Anteil geschrieben oder die BG-Kliniken? Weil ja die Frage ist, für mich zum Beispiel die Frage war, aber das war für mich vorher schon klar, das ist ja eine Berufsinfektionserkrankung. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich Fahrkartenkontrolleur gewesen wäre und hätte mich bei der Arbeit angesteckt. Ist das jetzt ein Berufsunfall oder Zahnarzt gewesen oder Krankenschwester oder Busfahrer? Ist das jetzt, was passiert jetzt eigentlich? Wie melde ich eigentlich das als Berufserkrankung, insbesondere wenn ich gar nicht weiß, wer dafür zuständig ist oder mein Betriebsarzt kümmert sich gar nicht. Das hat große Relevanz, weil ja die Frage ist, wer kümmert sich in der weiteren Versorgung um mich und in welcher Form bekomme ich Atemgymnastik? Wo mache ich Reha? Wer entscheidet über mich? Das habe ich jetzt mittlerweile auch erst festgestellt. Wer sagt, wo man eine Rehabilitationsmaßnahme macht? Also der Hausarzt beantragt Reha. Dann dachte ich immer so, ja klar, da gibt es ein Verzeichnis, aber mittlerweile weiß ich, das Verzeichnis gibt es gar nicht, wo es vernünftige Long-Covid-Rehabilitation, Post-Covid-Rehabilitation gibt. In der Zwischenzeit, also das Ganze war ja im März, sagen wir mal, diesen Jahres und veröffentlicht worden ist dann im Sommer, die S1-Leitlinie und zum September und dann in so einem kleinen Update zum November diesen Jahres die Patientenleitlinie erschienen. In der Zwischenzeit ist unheimlich viel passiert in dieser ganzen Long-Covid-Szene. Da haben sich Selbsthilfegruppen formiert. Es gibt Petitionen in den, also es hat auch politischen Charakter angenommen in der Wahrnehmung des Post-Covid-Syndroms. Es sind Forschungsgelder, sind bewilligt worden von der Bundesregierung, dass das Thema weiter bearbeitet wird. Also es ist sehr viel passiert und zum Oktober hin, das ist das Besondere, ist die WHO da drauf gekommen, also die Weltgesundheitsorganisation hat eine Definition veröffentlicht, was denn jetzt mit dem Post-Covid-Syndrom eigentlich genau gemeint ist, um diese Studien auch mal zusammenzufassen, damit man die auch ein bisschen vergleichbarer bekommt. Wir sprechen ja von Long- und Post-Covid, das ist nicht etwa das Gleiche. Das Long-Covid-Syndrom bezeichnet ja die Erkrankungsveränderung, die nach mehr als 4 Wochen nach der akuten Infektion, also nach dem Covid-19 oder diesem positiven PCR-Test, nennen wir das mal als Startpunkt, noch bestehen. Darunter fallen natürlich auch Erscheinungen, wie das bei mir gewesen ist, postintensiv, postkrankenhaus, postakutphase. Nur das dauert halt ein bisschen länger. So salopp gesagt, Short-Covid, die Krankenhausphase, Long-Covid, alles, was drüber hinaus dauert, alles, was länger ist als 4 Wochen, also Long-Covid, alles danach. Und Post-Covid, das ist das Besondere, und darum geht es uns ja hier auch, Post-Covid bezeichnet die Veränderungen, die deutlich verlängerten Intervall sind, die in 12 Wochen bis 6 Monate danach eben immer noch sich manifestieren. Das Besondere ist, dass diese Beschwerden durchaus vorher gar nicht da waren und im Intervall erst auftreten. Das ist das Besondere. Das ist auch das Besondere, was die Post-Covid-Erscheinung eben von Post-Influenza, Post-EBV, Post-Ebola, Post-Tuberkulose, ach, es gibt da eine ganze Menge, es gibt auch Post-Borrelien-Syndrome. Da gibt es ja unheimlich viele solche Erkrankungen, aber das Besondere ist eben der lange Verlauf, nachdem dort Erscheinungen auftreten können. Die einzige Erkrankung, die mir jetzt so aus ärztlicher Sicht bewusst ist, was nach einem sehr langen Intervall noch auftreten kann, ist Postpolio, also nach der Kinderlähmung. Da gibt es ja so akute Erscheinungen, ach, mit eben auch Atemstörung und so, aber es gibt dann eben auch noch viele, viele Jahre bis Jahrzehnte danach Erscheinungen, die auftreten können, die in der Neurologie betreut werden, die aber auch ja überwiegend der Neurologie eben auffallen können. Hm. Das war ja die Frage, ne? Wie bin ich dazu gekommen? Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Diese Leitlinien, wie gesagt, es ist ja keine Richtlinie, sondern das ist so eine Living Guideline, so haben wir das bezeichnet. Das wird immer wieder aktualisiert und das, was jetzt zuletzt aktualisiert worden ist, sind die Weblinks, die da drin sind, und dass einer dieser Links tot gewesen. Das wurde uns mitgeteilt, von irgendjemandem, weiß ich jetzt noch nicht mehr genau, wer das war. Da war der Link nämlich zu den Post-Covid-Ambulanzen entweder fehlerhaft oder der ist dann aktualisiert worden. Und eine der Selbsthilfegruppen, Long-Covid-Deutschland.org, hat auf ihrer Internetseite eine gute Liste der vorhandenen Post-Covid-Ambulanzen aufgelistet, auf die wir da verlinkt hatten. Das stimmte nicht mehr. Und bei der Gelegenheit, wie gesagt, haben wir gleich Aktuelles dazugefügt. Da waren Impfempfehlungen geändert worden. Und die Logopäden hatten noch die S1-Leitlinie ergänzt. Da ging es um Sprechtraining und Erzähltraining. Das betrifft Konzentrationsstörungen und so Sprachtraining nach Beatmung. Das hatten wir dann gleich beigefügt. Und das wollen wir auch so beibehalten, dass immer, wenn es neue Aspekte gibt, dass die eingefügt werden.
Sie hatten gerade gesagt, dass das ja sehr bemerkenswert ist, dass sozusagen nach der Akutphase der Erkrankung, dass es dann sekundär nochmal zu Krankheitserscheinungen kommt. Gibt es aus Ihrer Sicht ein plausibles pathophysiologisches Modell, das das so erklärt mittlerweile, oder ist das immer noch unklar?
Ja, ich persönlich glaube ja, also das ist meine Sicht auf die Dinge. Ich bin ja auch nur Arzt und bin jetzt kein Superimmunologe, und das bin ich ja nicht. Meine gute Erklärung dafür ist, dass sich bei dem Post-Covid-Syndrom um Autoimmunphänomene handelt. Und zwar sage ich bewusst Autoimmunphänomene im Plural oder ein Autoimmunphänomen mit ganz vielen klinischen Zeichen. Das würde ich deshalb vermuten, weil diejenigen Patienten, die milde erkrankt sind, können durchaus starke Post-Covid-Erscheinungen entwickeln. Während diejenigen, die sehr schwer erkrankt und die das überlebt haben, die mit Mörderdosen Dexamethason behandelt worden sind, zum Teil nur Folgen haben, die relativ harmlos sind. Die haben natürlich Schlappheit nach dieser Intensivstationsgeschichte, erholen sich davon dann aber wieder, auch wenn es länger dauert. Und der Großteil der Patienten ist ja milde erkrankt. Das muss man mal so sagen, dass jemand wie ich dann auf der Intensivstation lag und das überlebt hat. Da war ja der Schnitt, zumindest da, wo ich lag, jetzt eher zu Ungunsten der Patienten. Das war die Besonderheit, eben auf die Intensivstation zu kommen. Und dann war in der Gruppe irgendwie die Hälfte ist verstorben. Gut, da waren ja sehr viel ältere Polymorbide dabei. Das nehme ich jetzt mal so hin, das ist furchtbar für jeden Einzelnen und auch Schaden zu nehmen, langfristigen Intensivstationsschaden zu nehmen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist ja, dass der Großteil der Patienten ja bei uns von der Station gar nicht auf die Intensivstation musste oder irgendwie zur ECMO, sondern die haben wir irgendwie mit nicht-invasiver Beatmung hinbekommen und die mussten dann eben so dieses Autoproning machen, irgendwie sich selbst auf den Bauch legen, schön atmen und mit Kochsalz inhalieren, so vernebelt inhalieren, dass sie das alles mal aushusten können, was da drin ist. Die haben rasch Physiotherapie bekommen und sind ja nach Hause gegangen dann wieder. Das ist sehr, viele haben ja auch gar keine Rehabilitationsmaßnahme benötigt, weil sie eben auch wieder selbst Schritt fassen konnten im Alltag. Die sind natürlich auch mit Cortison behandelt worden, aber nicht mit den Dosen, die so auf den Intensivstationen, das war ja alles so nicht etabliert, aber da gab es ja nicht nur einmal 8 Milligramm am Tag, sondern wurden ja viel höhere Dosen gegeben. Jedenfalls denke ich, dass das ein Autoimmunphänomen ist und das erklärt vieles. Das erklärt auch diese Diskussion, ob jetzt diese Antikörper, die man spritzen kann, dieses BC007, was auch immer sich da im Detail hinter verbirgt, ob das eine der denkbaren Therapien ist gegen Long-Covid-Syndrom. Ja, wahrscheinlich, wenn es irgendwie so eine Autoimmun-Kleingefäß-Vaskulitis ist und das findet eben an verschiedenen Organsystemen statt. Das kann an der Lunge stattfinden, man hat mal eine Gasaustauschstörung, das kann in kleinen Gefäßen stattfinden, in den Armen, Beinen, Augen. Deshalb haben es ja auch die Augenärzte aus Erlangen ja mit begonnen. Und das wäre auch sicherlich ein Grund, warum diese diskutierte HELP-Dialyse oder Apherese, warum das überhaupt wirken kann. Aber das sind natürlich alles ganz kleine Gruppen. Man muss ja sagen, wow, wenn ich da so Antikörper gebe und von diesen 4, 5 Patienten, die da, glaube ich, behandelt worden sind und in dieser Vorabveröffentlichung oder in diesem Bericht erstmal erwähnt worden sind, sind ja fast alle geheilt worden von den Beschwerden. Und auch die Berichte über diese Apherese deuten ja darauf hin, dass es wirksam ist. Wenn das wirksam ist, dann werden aber Entzündungsmediatoren entfernt oder es werden eben Antikörper beseitigt. Und das, denke ich mal, würde dafür sprechen. Was dagegen spricht, ist natürlich die Tatsache, was jetzt da aus Frankreich kommt, dass die Frage ist, ob man überhaupt ein Post-Covid-Syndrom, also ob man Post-Covid-Beschwerden hat, ob man überhaupt akute Coronavirus-Infektion hatte. Da scheint es ja so Hälfte-Hälfte zu sein. Da gibt es diese Konstanzstudie. Das ist schwierig, weil ja nicht bei jedem Antikörper nachweisbar sein müssen. Und wir wissen alle, die wir in den Kliniken gearbeitet haben, dass da Leute hilfesuchend in die Rettungsstelle gekommen sind. Wir hatten halt Erkältungssymptome und wir hatten gar keine Kapazitäten, PCR-Teste abzunehmen oder Abstriche zu machen. Da hatten wir eben gesagt, hey, wenn Sie keine Atemnot haben und wenn Sie Treppe steigen können, müssen Sie halt erstmal nach Hause gehen. Wir haben gar keine Möglichkeit, Sie im Krankenhaus aufzunehmen. Und das, die Labore hatten ja gar, also es gab gar keine Testverfahren. Es gab ja auch gar keine Schutzmaterialien für so viele Leute. Könnte da abenteuerliche Geschichten aus dem Krankenhaus erzählen. Das gab es ja nicht. Jedenfalls, diese Leute, da wäre die Frage, habe ich überhaupt Post-Covid-Beschwerde oder nicht? Bei vielen ist es ja gar nicht nachgewiesen. Und wir wissen ja jetzt, dass eben auch nicht alle Patienten etwa, die eine Coronavirus-Infektion hatten, Antikörper entwickeln. Also weder Spike-Antikörper noch Nukleokapsid-Antikörper. Also dass das natürlich rückblickend schwierig ist, jetzt ein Post-Lockdown-Syndrom von einem Post-Covid-Syndrom zu unterscheiden. Ja, das Post-Lockdown-Syndrom eben als Folge des Lockdowns und der seelischen Belastung, die dadurch zustande kommt, dass man seinen Arbeitsplatz verliert oder dass der bedroht ist durch Corona. Also ich bin Kellner und habe ein Restaurant und kann nicht mehr arbeiten. Oder ich bin Kind und bekomme kindliches Post-Lockdown-Syndrom. Ich kann nicht mehr zur Schule. Ich nehme ganz viel zu, weil ich nicht mehr zum Sport kann. Ich habe keine Möglichkeit, auf den Computer zuzugreifen und dann eben mein Tele-Homeschooling lernen zu machen. Und dann ist ja die Frage, habe ich ein Fatigue-Syndrom als kindliches Fatigue-Syndrom als Ausdruck einer Coronavirus-Infektion oder bin ich einfach nur traurig, weil mein Opa und meine Oma gestorben sind in jungen Jahren, die waren vorher nicht krank und die hatten Corona. Oder ich habe nur Angst und kann diese Angst gar nicht kanalisieren. Jedenfalls das ist ein großes Problem, weil Natürlich, die Frage ist, welche Therapie kommt diesen ganzen Patienten zugute? Und wenn man hochrechnet, also wir haben von der Leitlinie ja gesagt, 10% der Patienten entwickeln wie auch immer Long- oder Post-Covid-Beschwerden. Und damit hatten wir jetzt an die englischen Daten, hier NHS, Südre und Mitarbeiter gehalten aus den frühen, frühen Arbeiten aus dem, mit der Frage, welche Inzidenz da vorliegt. Das ist eine vorsichtige Schätzung. Und jetzt aus Mainz hören wir ja die Daten, dass ja gut 40% der Patienten mit Long-Covid- oder Post-Covid-Beschwerden zu erwarten sind. Wenn wir jetzt sagen, gut, wir haben jetzt knapp an die 7 Millionen Infizierten oder sagen wir 6 Millionen, dann ist das ja mal ein Wort, nicht? Also wenn das die Hälfte der Patienten ungefähr betrifft, die wie auch immer, in welcher Intensität auch immer, ein Post-Covid-Syndrom entwickeln, ist ja die Frage, an wen wenden die sich eigentlich? Und dann ist die Antwort, meine Antwort klar. Selbst wenn es nur 1% wäre, wenn es 1% von 6 Millionen wäre, wie wollen Sie die denn unterbringen? Wo wollen Sie die denn alle versorgen? Das ist da, eine Post-Covid-Ambulanz ist ja ein Witz. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Greiz, ja, auf dem platten Land, irgendwo grenznah. Da gibt es sicherlich Ärzte, gibt es auch ein Krankenhaus, aber gibt es ja mit Sicherheit keine Post-Covid-Ambulanz, ausgeschlossen. Das gibt es in Berlin, das gibt es in den Universitätsstädten. Das ist ja ganz klar, dass es das dort gibt. Und da gibt es auch verschiedene Abstufungen der Intensitäten der medizinischen Versorgung innerhalb der Ambulanzen.
Können wir noch mal kurz auf die Symptome zurückkommen von Post- und Long-Covid? Also die Kernsymptome haben Sie ja schon teilweise genannt. Nur einfach, dass man das noch mal so ein bisschen zusammenbekommt.
Ja, klar, gerne. Also ich würde zweierlei Unterscheidungen machen wollen. Ich würde erst mal sagen, diejenigen, die postakut halt brauchen, bis sich wieder erholen. Ja? Akut und postakut würde ich erstmal unterscheiden. Das sind die mit diesen ganzen körperlichen Dingen. Wer unterwegs durch Minderdurchblutung Schlaganfall hatte, der ist natürlich Schlaganfallpatient, nicht? Also er hat einen Insult, gar keine Frage. Und wer durch die Gerinnungshemmung Hirnblutung hatte, der hat natürlich auch ein Hirnblutungsproblem. Und die Infarktleute und die an der ECMO gewesen sind und Tracheostomierten, die haben Postakutphase. Das ist klar. Die brauchen eine Anschlussheilbehandlung, damit sie überhaupt wieder in Gang kommen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe unterscheidet sich, glaube ich, in so dreierlei Gruppen oder dreierlei Schwerpunkte. Cluster könnte man die nennen, aber richtige Bezeichnung gibt es dafür, soweit ich weiß, noch gar nicht. Ich würde sagen, dazu gibt es so Menschen, die körperliche Beschwerden haben, wie das bei mir ist, also Atemnot, Atemnot oder Herzrasen oder Herzstolpern, was auftritt, das ist die eine Gruppe, also somatische Folgen. Das andere, was ich sagen würde in der Gruppe, sind die vegetativen Leute, also die vegetative Syndrome haben, also die unter Belastung eben dieses Herzrasen bekommen, also diese POTS-Leute, ja, posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom heißt das. Und dann, denke ich, gibt es einen eigenen Cluster der kognitive Dinge, also neuropsychiatrisch würde ich das Ganze nennen oder neuromuskulär psychiatrisch nennen. Die haben eben Fatigue-Beschwerde und haben Malaise-Beschwerden und haben Denkstörungen. So würde ich die mal unterteilen. Und da gibt es ja aus diesen Selbstbefragungsbögen, die es so gibt, aus England kommt das, aber auch aus den Staaten, gibt es ja gut 200 Symptome. Und das halte ich für maßlos übertrieben. Das wird ja nicht ein Syndrom sein, was aus 200 Symptomen besteht, sondern ich denke, die Hauptsymptome sind anhaltende Riechstörung. Das wäre ja noch ein neurologisches, sicherlich HNO, aber eigentlich ein neurologisches Problem. Und Atemnot ist eine ganz große Gruppe und Herzstolpern, was auftritt, eben auch nach den Myokarditiden, die dort entstehen und eben die Fatigue-Leute. Und damit hat man wahrscheinlich 80% der Patienten abgegriffen. Dann gibt es natürlich noch ganz seltene Dinge. Die WHO hat ja auf der Pressekonferenz berichtet, dass weltweit, da gibt es so ein Guillain-Barré-Syndrom-Register, da war ich ganz überrascht, dass es sowas gibt, aber offenbar seltene Dinge sind eben auch in Registern, dafür sind die Register ja auch da. Und da wurde berichtet, dass eben seit Beginn von Corona 120.000 Guillain-Barré-Syndrom-Patienten zusätzlich entstanden sind. Das ist ja mal eine Ansage. Das ist ja wirklich viel für eine sehr seltene Erkrankung. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ja auch kein Neurologe, aber ich finde das, glaube ich, sehr selten. Das ist beeindruckend aus internistischer Sicht, aber selten. Diese drei Dinge, diese drei Cluster würde ich benennen.
Ich würde gerne Sie so ein bisschen zum Ende des Gesprächs fragen, was man konkret tun kann. Also da ist erstens die Frage, was können Betroffene tun? Zweitens, was können die Hausärzte tun? Weil Sie haben es ja gerade richtig gesagt, es ist ja eine riesige Anzahl von Menschen, die da letztlich auf das medizinische System zukommen. Und welche Menschen gehören in Spezialambulanzen und was machen die mit den Patienten? Was können die Besseres tun, was ja der Rest des Systems nicht konnte?
Genau, also was kann ich selbst tun? Ich selbst kann erstmal hinnehmen, dass ich krank gewesen bin und dass es eine gewisse Zeit dauert, bis ich mich wieder erholt habe. Das muss dem Patienten klar sein. Es ist ja kein Sonntagsspaziergang, den man sich hinter sich hatte, sondern man hat eine Virusinfektion hinter sich, in der verborgen ein Zytokinsturm ist. Das gibt es bei anderen Infektionserkrankungen eigentlich so nicht. Das ist ein Freisetzen von Entzündungsmediatoren, die sie zum Tode führen, normalerweise. Das muss man mal so anerkennen. Also, das bedeutet, dass man trainieren kann, aber man muss trainieren, indem man seine Schmerzgrenze kennenlernt und unterhalb dieser Schmerzgrenze trainiert. Denn sonst kommt es zum Crash, wird es genannt, dass diese Malaise gar nicht entsteht. Das kann ich machen. Ich kann Atemgymnastik betreiben. Es gibt leider keine mir bekannte, vernünftige Selbstlernplattform, wie man diese Atemgymnastik durchführen kann. Aber ich habe heute Gelegenheit gehabt, mit so Atemgymnasten zu sprechen, ob man das nicht mal auch startet, dass man eben sich selbst helfen kann. Denn man muss ja nicht immer, wenn man milde erkrankt ist und bestimmte Übungen machen möchte, dann kann man sich die vom Physiotherapeuten erklären lassen. Aber manche kann man auch wirklich von alleine machen. Das andere ist natürlich gesundes Leben und auf sich selbst hören, ohne dass man dauernd in sich reinhorcht. Ja, das ist ja auch furchtbar. Dann dauert, geht's mir gut. Die Frage beantwortet der Körper ja nicht. Aber wenn man müde ist, eben schlafen. Wenn man Pausen braucht, diese Pausen eben auch wahrnehmen und nicht so einen Quatsch machen wie ich, dass man eben, als man noch nicht so weit war, wieder anfängt zu arbeiten. Das ist eigentlich Unsinn. Das muss man mal so auch öffentlich sagen. Das ist eigentlich Quatsch gewesen. Ja, ich hätte weiter auf mich hören sollen und weiter den Ratschlag der Ärzte, das wäre das nächste Kapitel, wahrnehmen, eben Rehabilitationsmaßnahmen wahrzunehmen. Diese Rehabilitation, gut, bei mir war das jetzt mehr so eine Postakutgeschichte. Aber die anderen waren ja auch aus der Gruppe, die eben eine Post-Covid-Beschwerden hatten. Und die haben davon zum Teil eben auch anders profitiert. Ja, hat man ja geballt Krankengymnastik und eben diesen Psychoanteil mit Verarbeitung des Ganzen. Aber wir wissen ja aus den Studien dazu, dass die Rehabilitation auch nicht alles kann. Die Rehabilitation hat das geballt, aber vor der Reha ist nach der Reha. Und die Reha verbessert nur die sehr schlechten Patienten, also mich zum Beispiel, dass wir da eben nicht mit diesen Dauerschäden zu tun haben. Und die Reha kann recht gut medizinerklärend sein oder gesundheitserklärend sein, dass eben die Belastungsgrenze angetastet wird, dass man eben sieht, wie man sich zu belasten hat, weil man das vorher gar nicht kannte. Ja, es betrifft ja überwiegend Leute, die so zwischen 30 und 50 sind. Die hatten ja vorher gar keinen Hausarzt oder brauchten den nicht oder höchstens mal, um krankgeschrieben zu werden. Wenn man so einen Magen-Darm hier, so Gonorrhoe hatte oder so, dass man da mal krankgeschrieben werden muss, aber dass man dauerhafte Hilfe braucht, ist ja unbekannt. Sodass die Hausärzte und die ärztliche Versorgung natürlich das nächste Kapitel ist. Was kann der Arzt machen? Der Hausarzt kann eigentlich, muss natürlich sein hausärztliches Instrumentarium ziehen. Der muss klären, handelt es sich tatsächlich um Post-Covid-Beschwerden oder sind das Beschwerden, die vorher bloß schon da waren, bloß die man gar nicht bemerkt hat. Dass der Patient zum Beispiel einen Diabetes hatte und den hat er gar nicht gemerkt und hat wegen der Diabeteserkrankung einen schwereren Verlauf der Coronavirus-Infektion hingelegt und muss deshalb hinsichtlich des Diabetes noch versorgt werden. Das ist klar. Alle anderen Erkrankungen müssen auch ausgeschlossen werden. Corona-Herzerkrankung, psychiatrische Erkrankung, neurologische Erkrankung. Das ist eine Riesenaufgabe für den Hausarzt. Aber der Hausarzt weiß es ja. Der Hausarzt hat ja nicht nur mit Corona-Patienten zu tun, sondern der hat ja mit anderen Patienten auch zu tun. Und der weiß ja seine sogenannten Red Flags im Alltag. Der Hausarzt ist ja was ganz Tolles. Der Hausarzt kann aus 100 Patienten, die er in Spitzenzeiten am Tag sieht, sieht er die zwei Kranken, die tatsächlich da sind, weil er ein Bauchgefühl hat, weil er so viele Menschen gesehen hat. Das muss er machen und daraus eben identifizieren, welche dieser Patienten müssen wieder ins Krankenhaus, weil er es eben mit seinen Mitteln nicht hinbekommt. Oder er muss eben aus den anderen sein Netzwerk aktivieren und sagen, hey, hier ist jemand, der bekommt schlecht Luft, der hat spirometrisch einen Normalbefund und wenn ich den abhorche, ist das auch normal. Ich habe den schon zum Röntgen geschickt. Keine Ahnung, was der hat. Blutgasanalyseautomaten habe ich nicht. Der muss eben noch mal zum Pneumologen. Oder der Patient, der irgendwie über Herzrasen klagt oder so Smartwatch hat und sagt, hey, gucken Sie mal, vorher hatte ich aber Herzfrequenzen, die waren ganz normal und ich war joggen. Und jetzt habe ich plötzlich durchgehende Herzfrequenz von 120, auch in Ruhe. Das kann ja wohl nicht sein. Was ist denn das? Dass man dann eben zum Kardiologen geschickt wird. Also der Hausarzt hat ja solche Netzwerke, verfügt darüber. Nur die darf er nicht überbeanspruchen, weil die anderen Patienten ja auch noch da sind. Der Hausarzt kann ohne weiteres auch ambulante Maßnahmen verordnen. Der kann budgetneutral Krankengymnastik verordnen und Atemgymnastik und manuelle Therapie. Da gibt es auf der Homepage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Anleitung dafür. Das hört sich so an, als ob man, warum brauche ich dafür eine Anleitung? Ganz klar. Es ist so, wenn da die ICD-Zahl oder ICD-Code U09.9 draufsteht mit irgendeinem Symptom, kann man pro zu verordnender Gruppe eben eins verordnen. Also auf einem Schein kommt dann Atemgymnastik, auf dem zweiten Schein kommt manuelle Therapie. Und dann kann das Budget neutral, also nicht das Budget belastend, verordnet werden. Das ist ausgesprochen hilfreich, aber es gibt natürlich nicht so viele Physiotherapeuten. Und es gibt natürlich nicht so gut funktionierende Netzwerke, das muss man auch sagen. Und diejenigen, die komplex erkrankt sind, also die zum Beispiel Bewegungsstörungen haben unter Corona oder die komplexe Denkstörungen haben oder Schlafstörungen haben, die benötigen ja einen interdisziplinären Zugang. Also das reicht denen nicht aus, jetzt in diesem Quartal zum Neurologen zu gehen und dann im Schlaflabor angemeldet zu werden und dann vorher noch polygraphiert werden. Und dann dauert das ganze Dreivierteljahr, bis das irgendwie durch ist. Für die und insbesondere für die, wo eine Berentung droht, würde ich mal von mir aus sagen, aus dem ärztlichen und Patientengefühl, also Leute, die schon länger krank sind und wo das überhaupt nicht besser wird, und da war schon der dran und jener Spezialist. Die müssen gegebenenfalls nochmal zum Aufrollen des Ganzen in ein interdisziplinäres Setting gehen. Und die Post-Covid-Ambulanzen sind das ja. Da sind ja Neurologen, Internisten, Kardiologen, Infektologen und so weiter. Die sind ja alle beieinander und können dort den Patienten eben auch vernünftig helfen. Es gibt ja sogar Physiotherapie bei oder so Reha-Medizin. Das ist zumindest eine Charité mit dabei. Aber nochmal, es ist jetzt, die können auch nur mit Wasser kochen. Die haben auch nur die ganz normale Diagnostik. Das ist dort nur ein bisschen konzentrierter und die sehen natürlich mehr Patienten. Aber nochmal, diese Post-Covid-Ambulanzen sehen jetzt nicht mehrere tausend Patienten etwa, sondern die sind natürlich limitiert. Das sind ja alles Ärzte, die auch normale Krankenhausarbeit machen. Und ich weiß jetzt nicht, wo die Kapazitätsgrenzen sind, aber ich befürchte mal, dass pro Post-Covid-Ambulanz so zwischen 200 und 500 Patienten gesehen werden können. Die haben ja auch verschiedene Termine hintereinander, dass da die Kapazitäten selbstverständlich auch erschöpft sind. Also nochmal, meine feste ärztliche Überzeugung ist, dass der Hausarzt der Hauptansprechpartner ist. Er ist der Primärarzt. Und der Primärarzt schickt zum Sekundärarzt, das ist der Facharzt, zum Beispiel der Neurologe, wenn man Lagerungsschaden hatte, oder wenn man der Logopäde, wenn es irgendwie einem schwerfällt zu sprechen, weil man dauernd zwischendurch atmen muss und das Zwerchfell trainiert wird. Oder der schickt dem zur Atemgymnastik und der veranlasst eine Rehabilitationsmaßnahme und so weiter. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, kommt der Tertiärarzt in Frage. Also die Atemnot ist so unerträglich. Die Frage ist, habe ich nicht eine chronisch pulmonale arterielle Hypertonie durch diese Lungenembolien dabei erlitten und so. Das geht hier überhaupt nicht mehr. Das kriegt auch keiner so in Ruhe hin. Da muss ich zum Tertiärarzt, das sehen wir das Krankenhaus und den, mit den Mitteln des Krankenhauses. Das betrifft aber beim Post-Covid-Syndrom eigentlich meines Wissens nach nur ganz wenige. Oder die so super spezielle Untersuchungen brauchen, Liquopunktionen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist die Minderheit. Der Großteil der Patienten wird wahrscheinlich in dem Sekundär- und primärärztlichen Bereich gut zurechtkommen und die Netzwerke existieren ja. Dazu muss nur der Hausarzt eben dazu auch bereit sein. Der Hausarzt muss eben die Patienten in ihren Bedürfnissen auch ernst nehmen. Es ist manchmal schwierig, auch aus ärztlicher Sicht, ne, wenn die Patienten gar nicht richtig erklären können, was eigentlich diese Mattigkeit ist, ne, die beschreiben. Und irgendwie hat man ja auch gar kein Mittel in der Hand. Es gibt ja gar kein Medikament. Ich kann jetzt ja nicht alle zur Helferferese schicken oder zum Antikörperstudie schicken oder womöglich einen Bluttest durchführen, um zu sagen, hey, du hast gar keinen Post-Covid, in Wirklichkeit hast du es am Kopf oder im Kopf oder bist du halt nur komisch geworden über die Zeit. Ja, das ist aus Patientensicht die große Gefahr, nicht, dass man gar nicht ernst genommen wird mit seinen Beschwerden. Und aus Arztsicht kann ich dazu sagen, ein bisschen schizophren hört sich das jetzt schon an, wenn ich das so höre. Aus Arztsicht heißt das, nein, ich muss den Patienten ernst nehmen und ich muss ihm eben auch konkret ab und zu danach mal fragen, ist er denn gut belastbar? War das denn vorher auch so? Was hat er denn für Maßnahmen? Muss er noch mal rausgenommen werden aus dem Arbeitsprozess? Weil wir wissen, ganz großer Anteil der Körper, auch die schlimmen Lungenveränderungen verbessern sich deutlich. Also die sichtbaren, diese ganzen Infiltrate, die da drin sind, die ganze Milchglastrübung, das hört irgendwie von alleine auf. Und dass man danach dann Lungen transplantiert wird, Lungen gibt es auch gar nicht. Also ja, das ist ja auch die große Ausnahme, dass das der Fall ist.
Darf ich Sie ganz zum Schluss nochmal, ich weiß nicht, ob Sie noch können, ja. Darf ich Sie ganz zum Schluss nochmal fragen, Ihre Empfehlung die Empfehlung, die es gibt zu dem Thema Impfung und Long-Covid beziehungsweise Post-Covid, wie ist da das aktuell empfohlene Vorgehen?
Also die Frage kann man ja so oder so sehen. Ich würde sagen, derjenige, der eine Virusinfektion durch hatte und irgendwelche Beschwerden hat, solange der keine Myokarditis hat, der sollte auf alle Fälle geimpft werden. Der ganz große Impfrisiko ist ja die Entwicklung einer Myokarditis, insbesondere nach den mRNA-Impfstoffen. Das muss man so sagen. Die Myokarditiden in der Post-Covid ist eine ausgesprochene Rarität. Das ist also, das gibt's schon, aber das ist jetzt nicht so häufig, dass man sagen, von sich aus sagen würde, nein, das darf man nicht machen. Wichtig ist, dass Sie den Schutz haben. Sie können sich ja nochmal infizieren und deshalb ist es so, dass Sie eben geimpft werden sollen, wenn Sie eine asymptomatische Coronavirus-Infektion haben als Patient. Oder dem raten sollen, was soll ich denn jetzt machen? Und sie haben gar keine Beschwerden gehabt, dann ist ja die Empfehlung von der STIKO, und das ist auch sicherlich sinnvoll, dass man dann nach 4 Wochen ungefähr nochmal geimpft wird. Das ist so der Impfabstand, wie man den eben nach der ersten und zweiten Impfung hat. Ja, während diejenigen, die schwerer symptomatisch krank gewesen sind, im Prinzip eine Boosterimpfung bekommen mit dem Impfintervall so irgendwie um die 4 bis 6 Monate nach der Erkrankung. Ob damit die Post-Covid-Beschwerden besser werden, können wir im Moment nicht sagen. Wir vermuten aber, dass die Beschwerden besser werden. Das ist so eine Vermutung. Das hat damit zu tun, dass der Körper sich damit nochmal auseinandersetzt und er die Möglichkeit hat, eben seinen fehlgeleiteten Immunantwort eben auch mal zu beenden. Das ist vielleicht auch nur so die persönliche Hoffnung. Was auf alle Fälle unklar ist dabei, ist, ob durch die Impfung selbst eine Post-Covid-Beschwerde ausgelöst werden kann oder ob das der Trigger sein kann. Wenn ich eine Coronavirus-Infektion hatte, ich lasse mich impfen und dass auf die Impfung dann eine Post-Covid-Beschwerde kommt. Das wissen wir alles nicht. Ist aber erstmal unwahrscheinlich.
Tausend Dank.
War das die Frage oder ja. War das jetzt zu viel?
Nein, das war super. Vielen Dank, Herr Gogol. Ich würde gerne hier einen Punkt machen.
Ja, gerne.
Weil das, glaube ich, ja, einen schönen Bogen gespannt hat. Gibt es irgendwas, was Ihnen jetzt noch wichtig wäre an dieser Stelle, was wir vielleicht vergessen haben, was ich vielleicht vergessen habe?
Ich glaube, wir haben die größten Aspekte besprochen. Das, was uns sicherlich unklar ist, wird die Zeit erst geben. Das muss man sagen. Man muss nochmal auch in die Welt rausrufen. Bei allen schlechten Nachrichten, die es gibt, über Covid und Post-Covid und Omikron und hast du nicht gesehen, Lockdown, ein Großteil der Infizierten erholt sich wieder von den Infektionsdingen. Das Gesundheitswesen kann das. Der Körper kann das, auch die Natur richtet da eine ganze Menge. Bleiben sicherlich Beschwerden da und die müssen in dem Gesundheitswesen stärker berücksichtigt werden. Es ist klar, dass natürlich die Intensivstationen geschont werden müssen, aber es muss irgendwann auch um diese Post-Covid-Menschen gehen, denen eben Erwerbslosigkeit oder Hartz IV droht, wenn sie länger als 16 Monate oder 18 Monate krankgeschrieben sind. Das muss ganz einfach auch mal so gesagt werden. Wer eine Fatigue oder eine Malaise hat, der ist manchmal nicht stark genug und kann noch Doppelbelastung und Kindererziehung und so wuppen und ist dann so furchtbar eingeschränkt, dass er wirklich wirtschaftlich bedroht ist. Sodass wir darauf hoffen, dass wir in der Medizin vernünftige Therapieformen zur Verfügung haben werden und dass eben weiter daran gearbeitet wird, darüber auch vernünftig zu informieren. Und dazu sind ja solche Podcasts wichtig. Dazu sind vernünftige Artikel wichtig, weil auch ich fehlgeleitet worden bin in meinen Recherchen, dadurch, dass ich im Internet nachgesucht habe, wo kann mir eigentlich geholfen werden, wenn ich finanziell jetzt so gestellt bin, dass da Geld keine Rolle spielt, um mir zu helfen. Unterm Strich kann da keiner irgendwie zaubern und es gibt kein Wundermedikament, da helfen keine Kristalle. Da hilft kein so und so bei Vollmond, ist auch Akupunktur ist unwahrscheinlich, dass das da hilft, sondern es helfen Mittel der Rehabilitation, der Physiotherapie, das wissen wir mittlerweile. Es helfen vielleicht einzelne Medikamente, aber das werden die Studien zeigen. Ja, das würde ich nochmal so zusammenfassend dazu sagen wollen.
Perfekt. Vielen, vielen Dank, Herr Gogol.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.